Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Wer die Kirchen von außen betrachtet, der sieht oft ein verwirrendes Bild. Zwei große Kirchen, die katholische und die evangelische Landeskirche. Dazu kommen einige Freikirchen, die man als etabliert bezeichnen kann, die Baptisten, die freien evangelischen Gemeinden und die evangelisch-methodistische Kirche. Das sind sicherlich die ersten hierbei. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Gemeinden. Oft sind sie auch sehr klein. Allen gemeinsam ist aber, sie verstehen sich als Christen. Und da kann man als Außenstehender schon irritiert sein. Wenn sie doch alle zusammen Christen sind, warum gibt's dann dieses Durcheinander der Kirchen? Warum tun die sich nicht einfach zusammen? Alle Christen, eine Kirche, fertig. Nun bewegen sich viele Kirchen aufeinander zu und dieser Prozess nennt sich dann Ökumene. Warum brauchen wir die Ökumene und was kann sie bringen? Das wollen wir klären mit Karl-Martin Unrath. Er ist Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und zurzeit freikirchlicher Referent in der ökumenischen Zentrale und dort der freikirchliche Vertreter der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Unrath.
Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Herr Unrath, die Ökumene ist wichtig, so wichtig, dass Kirchen sich zusammenschließen, um eine ökumenische Zentrale zu gründen und da die Ökumene irgendwie zusammenzuführen, auf den Weg zu bringen, am Leben zu halten. Warum ist Ökumene für die Kirchen denn so wichtig?
Zum einen ist die Ökumene den Kirchen vorgegeben als ein Auftrag, über den sie nicht einfach befinden können oder ihn ablehnen können. Jesus selbst sagt, ihr sollt eins sein und das nehmen die Kirchen, jedenfalls viele und die meisten Kirchen und grundsätzlich eigentlich alle auch ernst und bemühen sich, diese Einheit und Einigkeit zu leben. Das ist das eine.
Ökumene heißt also Einheit der Christen. Nun gibt es aber ganz verschiedene Kirchen, die sich sehr unterscheiden. Bedeutet Einheit der Christen in ihrer jeweiligen Kirche? Sind wir eine Einheit oder muss es auf jeden Fall darüber hinausgehen?
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, für die ich ja arbeite, hat sich 1948 gegründet, aufgrund der Erfahrungen des Ersten und dann vor allem auch des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, die Kirchen haben erlebt, wenn wir nicht einig auftreten, wenn wir nicht mit einer Stimme reden, wo immer uns das jedenfalls möglich ist, dann können wir unser Zeugnis, gerade auch unser Friedenszeugnis, nicht glaubwürdig ausrichten. Das heißt, die Bemühungen um eine neue Einheit verdanken sich nicht zuletzt auch der Erfahrung von Versagen der Kirchen und von Schuld. Von daher auch die Wichtigkeit dieser Arbeit, dieses Einheitsbestrebens.
Und warum ist es nicht ganz simpel gefragt möglich zu sagen, wir sind alle Christen und damit ist es gut und wenn wir uns in verschiedene Kirchen aufteilen, dann ist es halt so, aber das Wesentliche ist, wir sind Christen und damit ist doch Ökumene getan.
Wenn das so funktioniert, ist das gut. Das wird ja auch durchaus so getan. Das Ziel ist ja nicht eine Einheitskirche, sondern das Ziel ist die Versöhnung der verschiedenen Kirchen. Jedenfalls ist das Ziel, das die meisten Kirchen mit Ökumene verbinden. Also es geht nicht darum, eine Einheitskirche zu schaffen, sondern zu einer Versöhnung der Christenheit zu kommen, um das Zeugnis des Evangeliums glaubwürdig ausrichten zu können.
Und warum sind sie unversöhnt?
Das ist einfach historisch so gewachsen. Es gibt natürlich die theologischen Unterschiede, es gibt kulturelle Unterschiede, es gibt nationale Unterschiede, die die Identität der verschiedenen Kirchen über die Jahrhunderte hinweg geprägt haben, sodass es einfach zu Ausdifferenzierungen kam, die mitunter, wir wissen das alle in der Geschichte der Kirchen, dann auch zu Feindschaft führen konnten, die natürlich zu überwinden ist.
Nun hat sich aber ja niemand so sehr auf die Fahnen geschrieben oder auf die Fahnen schreiben lassen, dass die Nächstenliebe uns zu bestimmen hat. Warum ist gerade unter Christen aber das Problem der Versöhnung des Miteinanders offenbar so groß, dass man ja eigene Stellen dafür schaffen muss, um das Miteinander wieder auf die Reihe zu bekommen?
Ich denke umgekehrt, der Wille zur Einheit ist so groß, dass man das tun will.
Wenn wir aber sehen, es ist nötig, diesen Weg zu gehen, die Versöhnung ist so sehr gehindert, dass wir halt so etwas brauchen. Wie passt das zusammen mit einer Kirche, die sagt, wir sind Nächstenliebe, wir leben Nächstenliebe, das ist das, was uns in einem ganz wesentlichen Punkt ja zusammenhält, gemeinsam auf den Weg gehen lässt?
Ich denke, wir müssten über den Begriff der Versöhnung reden. Es geht tatsächlich im Miteinander der Kirchen, denke ich, heute, zumindest würde ich das für unseren deutschen Kontext so sagen, weniger um die Versöhnung von Feindschaft, sondern von Fremdheit. Und die hat sich einfach über Jahrhunderte hinweg entwickelt.
Wo sind die größten Schwierigkeiten im Moment, die größten Stolpersteine einer Ökumene jetzt in unserem deutschen Kontext?
Die Schwierigkeiten sind ja seit Jahrhunderten im Wesentlichen die gleichen und ich kann gleich sagen, sie werden auch noch auf lange Zeit die gleichen bleiben. Es geht zum einen um das Verständnis von Kirche überhaupt, also was macht eine Kirche zur Kirche und wer ist überhaupt Kirche? Und damit zusammenhängt auch das Verständnis des kirchlichen Amtes. Also gibt es Priester oder sind alle Priester? Was dürfen Pastoren oder Pfarrer? Braucht man die überhaupt? Wie ist ihr Amt zu verstehen? An dieser Stelle entstehen die wesentlichen Unterschiede.
Aber wenn das schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten die gleichen Probleme waren und Sie sagen, eine wirkliche Veränderung wird es da auf mittlere Sicht auch nicht geben, wofür brauche ich denn so einen Ökumeneprozess?
Um das Zeugnis so glaubwürdig wie möglich miteinander ausrichten zu können. Wir sind heute in der Ökumene eigentlich an dem Stand, dass wir sagen, es gibt offensichtlich Trennendes zwischen den Kirchen, was wir auch nicht einfach wegwischen können und auch nicht innerhalb kürzester Zeit werden überwinden können, was nicht heißt, dass es nicht irgendwann möglich sein wird. Aber trotzdem können wir uns gegenseitig als Christen akzeptieren und wollen, ja, ich sag mal, geschwisterlich miteinander umgehen. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Wir müssen als Einheit auftreten, nicht als Einheitskirche, aber doch als geeinte Christen, sagen Sie. Warum brauchen wir dafür diesen Ökumene-Prozess? Warum können wir nicht sagen, ihr glaubt dieses, wir glauben jenes, wir lassen das so nebeneinander stehen? Ist das nicht genug Zeugnis von Einheit, dieses gegenseitige Akzeptieren?
Ich denke, in der Tat, es geht um die Glaubwürdigkeit und auch um die Effizienz. Es macht schon einen Unterschied, ob verschiedene kleine Gruppen jeweils irgendetwas sagen oder ob eine möglichst große Gruppe vielleicht das Gleiche sagt. Das ist ein Unterschied. Das Anliegen der ökumenischen Bewegung insgesamt ist, zu sagen, alles, was wir miteinander tun können, sollten wir miteinander tun. Das heißt nicht, dass es daneben nicht noch Dinge gibt, die wir eben nicht miteinander tun können und in der Tat getrennt tun. Es geht also nicht darum, die Eigenarten und Identitäten der eigenen Kirchen zu verwischen, sondern das Gemeinsame zu suchen und zu stärken.
Das ist aber ja die Frage, was ist das, was mich ausmacht und wo kann ich mit anderen was zusammentun, ohne dass die Grenzen verschwimmen zwischen dem anderen und mir, aber auch ohne dass mein eigenes Profil darunter leidet. Wie viel eigenes Profil muss ich haben, muss mir auch klar sein? Und wie viel Verhandlungsmasse brauche ich denn, um zu einer möglichen Einheit zu kommen?
Ich denke, wir müssen in der Ökumene als die Vertreter der ganz verschiedenen Kirchen oder als die verschiedenen Kirchen in der Tat wissen, wer wir selbst sind. Und dazu dient die Ökumene auch. Also meine Identität gewinne ich ja nicht immer nur im Nachdenken über mich selbst, sondern in der Begegnung mit anderen. Das ist im persönlichen Leben nicht anders. Also gerade in der Ökumene wird mir bewusst, wer ich bin und lerne ich auch meine eigene Tradition vielleicht ganz neu schätzen, kann vielleicht auch eine kritische Distanz an der einen oder anderen Stelle dazu einnehmen. Aber im Gegenüber erkenne ich mich. Das gilt auch für das Verhältnis der Kirchen.
Heißt das im Umkehrschluss, wer auf die Ökumene verzichtet, verliert oder droht, eigenes Profil zu verlieren?
Definitiv ja. Man merkt das, denke ich, nach meiner Erfahrung schon bei Kirchen, die der Ökumene gegenüber sehr kritisch eingestellt sind oder kirchlichen Gemeinschaften, Gruppierungen. Gerade auch bei einer Beobachtung, die wir ja heute in der kirchlichen Landschaft feststellen können, dass es viele eigentlich ganz freie Gemeinden gibt, dass genau diese Auseinandersetzung mit anderen fehlt und zu einer Verengung führt oder, ein bisschen burschikos gesagt, dazu führt, dass man im eigenen Saft schmort.
Ökumene ist mehr als nur auf den anderen zugehen, es ist auch eine Arbeit an sich selber.
In jedem Fall. Vielleicht könnten wir einfach ein paar Worte darüber verlieren, wie eigentlich die ökumenische Bewegung angefangen hat. Die ist ja nun etwa 100 Jahre alt. Es gab sicherlich andere Bewegungen, die dem vorausgegangen sind. Aber man rechnet eigentlich das Jahr 1910 als den Beginn der ökumenischen Bewegung. 1910 gab es in Edinburgh in Schottland eine Weltmission. Missionskonferenz. Und interessanterweise waren es die Missionsbewegungen, die gesagt haben, wir müssen aufhören, gegeneinander zu arbeiten, wir müssen zu einer Gemeinschaft kommen, zu einer Gemeinsamkeit. Es kann nicht darum gehen, dass wir, wenn wir Menschen vom Evangelium überzeugen wollen, letztlich den Menschen zeigen, wie zerstritten wir sind, sondern wenn wir sie gewinnen wollen, müssen wir ihnen zeigen, wie eins wir sind. Und das war eigentlich der Anfang der ökumenischen Bewegung. Also stark aus einem missionarischen Interesse heraus, wir können nicht der Welt die Zerstrittenheit demonstrieren, wenn wir sie für Christus gewinnen wollen, sondern wir müssen ihnen die Einheit zeigen. Das ist eigentlich das Anliegen der Ökumene.
Weil man sich, wenn man zerstritten ist, angreifbar macht?
Weil man unglaubwürdig wird. Wenn man in einem Kontext, wo das Christentum keine große Rolle spielt, und so war das ja damals, es gab ja tatsächlich noch Länder, wo es wenige oder kaum Christen gab, wenn man sie fürs Christentum gewinnen will, für den christlichen Glauben, für Christus und damit auch für die Botschaft des Friedens und der Versöhnung und der Liebe, dann kann man ihnen nicht gleichzeitig Unfrieden, Zerstrittenheit und vielleicht sogar Hass vorleben. Die Glaubwürdigkeit der Botschaft leidet durch die Zerstrittenheit der Christenheit.
Dann brechen wir genau das mal auf die Situation vor Ort herunter. Ein kleiner Ort hat verschiedene Kirchen, eine katholische, evangelische Landeskirche, Kirche, methodistische Kirche, weitere Freikirchen, man arbeitet irgendwie zusammen. Wie kann das dann konkret vor Ort aussehen, dass diese Einheit da ist und trotzdem eine Vielfalt, die ja vielleicht auch im Interesse der Zuhörer einer Veranstaltung liegt, die sich auch sagen, wohin passe ich denn besser?
Nun, dazu haben die Kirchen in den zurückliegenden Jahrzehnten eine ganze Reihe von Veranstaltungsformen und Reihen entwickelt. Es gibt ökumenische Bibelwochen, wo Christen verschiedener Traditionen zusammenkommen. Es gibt missionarische Offensiven, Initiativen, die ökumenisch gestaltet werden, wo durchaus das geschieht, dass Kirchen sich in ihrer Verschiedenheit auch den Menschen bekannt machen, um ja gewissermaßen anzubieten, dass vielleicht auch für jeden etwas dabei sein könnte. Es ist ja in der Tat so, dass nicht jeder in jeder Tradition sich auch wohlfühlen könnte und wohlfühlen würde. Es gibt die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Es gibt alle möglichen, auch fest terminierten, im Kirchenjahr terminierten Möglichkeiten, diese Einheit zu leben, gerade auch vor Ort.
Wie ist es vor Ort? Ist man da nicht manchmal auch viel pragmatischer, dass man sagt, wir machen jetzt dies und das zusammen, während auf einer, ich sag mal, höheren theologischen Ebene eher die Probleme diskutiert werden?
Das ist so, Gott sei Dank ist das so. Also in der Stadtteilökumene oder in der Dorfökumene oder wie auch immer, also vor Ort, da ist manches möglich, was offiziell zwischen den Kirchen nicht möglich ist und auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. Es kann auch passieren in einer Stadtteilökumene, dass Christen miteinander das Abendmahl feiern, was zwischen den Kirchen eben noch nicht möglich ist. Es geht dann eben irgendwo in einem Stadtteil, weil die Menschen sich kennen und sich vertrauen. Und weil sie sich kennengelernt haben. Das ist die Voraussetzung dafür.
Wenn wir es nochmal weiter herunterbrechen von der Ortsgemeinde auf den einzelnen Christen, was muss ich mitbringen an innerer Haltung, um ökumenefähig zu sein?
Ich muss zunächst der Versuchung widerstehen, mich selbst allzu ernst zu nehmen. Ich brauche eine gewisse Distanz zu mir selbst. Das heißt, ich muss es für möglich halten, dass ich vielleicht nicht in allem Recht habe und dass andere, die anders denken und anders sind und auch anders glauben, möglicherweise auch Recht haben könnten, nicht weniger als ich. Und ich brauche natürlich eine grundsätzlich positive Einstellung zu meinen Mitmenschen, gerade auch zu den Mitchristen. Ich könnte auch sagen, eine gewisse Liebe zu ihnen. Wenn ich sie ernst nehmen möchte, wenn ich mit ihnen zusammenleben möchte, so will ich vielleicht sagen, dann muss ich sie auch ernst nehmen. Das heißt auch, ich muss sie in ihrer Art des Glaubens und ihrer kirchlichen Tradition und ihre Frömmigkeitsstruktur ernst nehmen.
Und für mich heißt das, wie für eine Gemeinde, die ihr Profil näher kennenlernt, vielleicht schärfen kann, wenn sie sich mit anderen auseinandersetzt, dass ich als Einzelner, der sich auf andere Glaubensformen, auf andere Menschen mit anderem Glauben einlasse, dass sich auch mein Glaube schärft, festigt?
Schärft und festigt, an manchen Stellen vielleicht dann tatsächlich auch stabilisiert, dass ich meine eigene Tradition schätzen lerne und fester in ihr verwurzelt werde, aber auch in der Weise natürlich, dass ich mich an manchen Stellen tatsächlich in Frage stellen muss und sage, möglicherweise könnte ich an dieser oder jener Stelle auch einfach umdenken. Es werden Vorurteile abgebaut und dadurch verändere ich mich. Also Ökumene verändert. Und wer zur Veränderung nicht bereit ist, der muss die Finger davon lassen.
Vielen Dank, Karl-Martin Unrath, freikirchlicher Referent in der Ökumenischen Zentrale über die Ökumene, warum wir sie brauchen und was jeder Einzelne bringen muss, damit Christen nicht als zahlreiche und zerstrittene Splittergruppen wahrgenommen werden, sondern als Einheit. Das war Radio M im Gespräch für diesen Moment. Mein Name ist Gerrit Mattes. Ihnen danke fürs Zuhören und wenn Sie wollen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.